Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Der eiserne Vorhang und die Toten an der Grenze zwischen der ehemaligen Tschechoslowakei und auf der anderen Seite Bayern sowie Österreich. Warum läuft die juristische Aufarbeitung in Prag nur schleppend? Nach den tödlichen Schüssen in Serbien, die Regierung in Belgrad versucht, illegale Waffen aus dem Verkehr zu ziehen und gerät politisch unter Druck. Außerdem, Spanien hat endlich ein Gesetz, das den Wohnungsmarkt reguliert und Mieten deckelt. Dieser Deckel hat jedoch viele Löcher. Das sind unsere Themen an diesem Mittwoch in Europa heute. Mauerschützenprozesse. Nach dem Ende der DDR entstand dieser nicht ganz präzise Begriff im wiedervereinigten Deutschland. Soldaten, die an der Grenze auf Flüchtende geschossen hatten, wurden in einer Reihe von Verfahren angeklagt, aber auch politisch Verantwortliche wie Honecker, Milke, Stoff sowie andere SED-Vormänner und Minister. Der Prozess gegen sie begann im November 1992 und endete mit mehreren Verurteilungen. In der Tschechischen Republik, die früher zur Tschechoslowakei gehörte, sieht das anders aus. Erst vor etwa zwei Wochen begann dort die erste Verhandlung gegen einen hochrangigen Politiker, der sich wegen der Toten an der Grenze zum Westen verantworten soll. Vratislav Vajnar leitete von 1983 bis 1988 das Innenministerium der CSSR. Auch in dieser Zeit endeten Fluchtversuche vieler Menschen an der Grenze mit ihrem Tod. Unsere Korrespondentin Marianne Allweis verfolgt die juristische Aufarbeitung in der Tschechischen Republik. Mit ihr bin ich nun in Prag verbunden. Guten Morgen. Warum hat dieser Prozess so spät begonnen, womöglich mehr als drei Jahrzehnte zu spät?
Die Zivilgesellschaft hier, die war schon aktiv seit Anfang der 90er Jahre und hat diese und ähnliche Fälle versucht, immer wieder auf die Tagesordnung zu heben. Aber der tschechische Anwalt der Opfer, Lubomir Müller, hat es so formuliert: Juristische Aufarbeitung, die ist wie ein Marathon mit starken Gegnern. Die Gerechtigkeit tritt an gegen die Demenz und gegen die Halluzination, unter denen die Angeklagten angeblich leiden. Und dazu kommt dann noch der Tod. Am Anfang waren es noch andere hochrangige Politiker aus der kommunistischen Zeit. Vajnar ist jetzt als einziger übrig geblieben. Lange sind erste Ermittlungen auch immer wieder eingestellt worden, waren angeblich verjährt oder wurden nicht weiter verfolgt, weil die Beschuldigten aus damaliger Sicht ja rechtmäßig gehandelt hätten. Da hat sich die juristische Einschätzung durch das oberste Gericht erst nach und nach geändert. Auch die Anklage stützt sich auf neue Dokumente in ihrer Argumentation, konkret die UN-Menschenrechtskonvention, die die CSSR 1976 unterschrieben hat und die garantiert jedem, die Grenzen des eigenen Landes verlassen zu dürfen. Die Anzeige in diesen Fällen, die ist erst 2017 eingereicht worden von einer tschechischen NGO, 2016 davor in Deutschland, sodass auch die deutsche Staatsanwaltschaft in Bayern ermittelt hat und dadurch immensen Druck ausgeübt hat. So heißt es hier ganz offen, die tschechische Justiz, die habe bisher versagt. Das sagen nicht nur Opferanwälte, sondern auch Historiker.
Marianne Allweis, wir reden da ja über die höchste politische Ebene. Was ist mit einfachen Soldaten, die Flüchtende erschossen haben? Gab es da schon früher Urteile, schon in den 90er Jahren vielleicht?
Ja, aber nur einzelne, aufgrund einzelner Anzeigen, und zwar nur in Tschechien, noch kein einziges in der Slowakei. Das waren fünf einfache Grenzschutzbeamte. Das Urteil gegen einen ist wieder aufgehoben worden, weil die Tat angeblich verjährt war. In Deutschland sind mehr als 150 Täter verurteilt worden. Woran das liegt? Zum Teil haben ehemalige kommunistische Militärrichter auch nach der samtenen Revolution hier über ihre Kollegen geurteilt. Frühere Grenzschutzkommandeure sind im Amt geblieben, zum Teil mit militärischen Ehren beerdigt worden. Zum anderen ist nach dem Prozessauftakt jetzt gegen Vajnar Kritik an der Ermittlungsbehörde zu kommunistischen Verbrechen in Tschechien laut geworden, der UDV. Ein ehemaliger Mitarbeiter wirft ihr vor, dass die Machtstrukturen zum Teil noch lebendig seien, die das blutige Grenzregime damals durchgesetzt hätten.
Ein harter Vorwurf. Wie viele Menschen sind denn an der früheren Grenze zwischen der CSSR und Deutschland sowie natürlich auch Österreich ums Leben gekommen?
Belegt ist der Tod von 282 Menschen, die erschossen worden sind, von Hunden getötet wurden oder durch Stromschläge gestorben sind. Für die innerdeutsche Grenze, da gibt es ja unterschiedliche Zahlen, 327 sind kürzlich belegt worden. Über die CSSR, da haben besonders oft Menschen aus der DDR versucht zu fliehen, weil sich dort das Gerücht hielt, die Tschechen, die schießen nicht, was absolut nicht stimmte. 33 Deutsche sind hier ums Leben gekommen.
Um welche Todesfälle geht es im jetzt laufenden Verfahren gegen Weiner?
Es geht um 3 Todesfälle, um 3 Fälle von Verletzungen, alle aus den 80er Jahren. 4 davon betreffen Bürger der DDR. Ein bundesdeutscher Rentner, Johann Dick, ist beim Wandern erschossen worden und das auch noch eindeutig auf deutscher Seite, also besonders tragische Fälle, wie auch der von Hartmut Tautz. Er war erst 18, durfte in der DDR nicht studieren und ist auf der Flucht nach Österreich ein paar Meter vor der Grenze von extra abgerichteten Hunden zerfleischt worden und lange dort liegen gelassen worden. Auch dem Tschechen František Faktor hat niemand geholfen, als er auf österreichischem Boden angeschossen worden ist und dann verstorben ist.
Rechnen Sie damit, dass in diesem Verfahren noch ein Urteil fällt, auch angesichts des Alters des Angeklagten?
Das ist schwer zu sagen. Die Verteidigerin des ehemaligen Innenministers will jetzt noch ein drittes Gutachten zu Weiners angeblicher Demenz vorlegen. Daher ist der Prozess auch auf Mitte August vertagt worden. Der Opferanwalt, den wir hinterher gefragt haben, der rechnet mit allem. Der Prozess könnte eingestellt werden, er könnte weiter vertagt werden oder es könnte dann doch ein Urteil fallen.
Sie haben schon einige Punkte erwähnt. In Deutschland ist man ja auch der Meinung, dass nicht allein aus juristischen Gründen, auch aus gesellschaftlichen Gründen diese Aufarbeitung sehr wichtig war. Ist das in der Tschechischen Republik grundsätzlich anders als in Deutschland?
Ich glaube, die Ausgangslage war eine andere. Es gab in der Tschechoslowakei nicht den großen Bruder aus dem Westen wie in der ehemaligen DDR, nicht den Druck von außen, auch nicht die Experten und Beamten von drüben. Der erste tschechische Präsident Václav Havel hat immer die Devise ausgegeben von der Versöhnung. Er wollte den Blick nach vorn richten und eben nicht zurück. Und es gab andere Herausforderungen, die wirtschaftliche Transformation, EU- und NATO-Beitritt, auch die Aufarbeitung der Besetzung durch Nazi-Deutschland, der Holocaust, die Vertreibung der Deutschen, also die deutsch-tschechische Versöhnung. Und da hatte der Kommunismus oft nicht die oberste Priorität und die Aufarbeitung auch nicht die Möglichkeiten wie die in Deutschland. Viele Stasi-Akten sind hier vernichtet worden. Die Akteneinsicht ist erst Ende der 90er geschaffen worden. Die Forschungsinstitute und Vereine auch. Und vor allem dank einzelner Akteure, oft selbst Opfer des kommunistischen Regimes, ist es jetzt überhaupt zu diesem Prozess gekommen.
Das war live aus Prag unsere Korrespondentin Marianne Alweis über den Mauerschützenprozess dort. Vielen Dank. In keinem europäischen Land wäre das wohl anders. 2 Gewalttaten lassen die Menschen in Serbien nicht zur Ruhe kommen. 17 Menschen starben vergangene Woche durch Schüsse von Amoktätern, darunter einige Kinder. In kaum einem europäischen Land aber gibt es so viele Schusswaffen wie in Serbien, die sich in Privatbesitz befinden. Auch ein Erbe der vielen Kriege, an denen das Land beteiligt war. Unsere Korrespondentin Silke Hane ist nach Belgrad gereist und hat dort mit Menschen gesprochen, die nun von der Politik echte Reaktionen erwarten und die trauern.
Tausende weiße Lilien, viele Stofftiere und Bilder liegen vor der Schule im Zentrum Belgrads, in der vor einer Woche ein 13-Jähriger 8 seiner Mitschüler und einen Wachmann erschoss. Noch immer kommen Menschen hierher, legen Blumen nieder, stecken Kerzen an. Viele Kinder und Jugendliche sind darunter. So wie der 16-jährige Michailo. Ich hatte das Bedürfnis, hierher zu kommen. Es tut mir leid, dass das passiert ist. Das waren Kinder, 13 Jahre alt. Es ist wirklich schrecklich. Viele Menschen in Serbien können noch immer nicht fassen, was in der vergangenen Woche in ihrem Land passiert ist. Nur 2 Tage nach dem Amoklauf in der Schule schoss ein 21-Jähriger aus bisher unbekannten Motiven in mehreren Dörfern 8 Menschen nieder. Wie sich dieser Gewaltexzess innerhalb so kurzer Zeit bahnbrechen konnte, diese Frage lässt viele ratlos zurück. Geht es nach dem Präsidenten des Landes Alexander Vučić, ist die große Zahl der Waffen im Land das Problem, legale wie illegale. Vučić kündigte deshalb unmittelbar nach dem 2. Amoklauf an: Wir werden Serbien fast komplett entwaffnen. Allein rund 760.000 registrierte Waffen gibt es in Serbien laut Regierungsangaben. Die Schätzungen für die Zahl illegaler Waffen reichen von 300.000 bis 1,5 Millionen. Für die gibt es nun eine Amnestie.
Svi građani Republike Srbije imaju priliku da predaju.
Einen Monat lang wirbt die Polizei, können die Bürger nicht registrierte Waffen straffrei abgeben. Zudem sollen die rund 400.000 Inhaber von Waffenscheinen demnächst strengen Kontrollen unterzogen werden. Ihre Zahl soll auf 30.000 bis 40.000 gedrückt werden. Ein völlig unrealistisches Ziel, glaubt Bojan Elek vom Belgrader Think Tank Zentrum für Sicherheitspolitik. Das könnte eine wirklich gut durchdachte Kampagne sein, in die viele Ressourcen investiert werden. Aber einfach so aus dem Nichts mit diesen Zahlen aufzutauchen, vor allem da Serbien in den letzten 20 Jahren versucht hat, die Zahlen zu senken und dabei nur begrenzten Erfolg hatte, ich würde sagen, das ist unmöglich. Für viele Serben sei Waffenbesitz etwas Selbstverständliches. Viele Menschen hätten traditionell eine irrationale, anhängliche Beziehung zur eigenen Waffe. Dafür ist Alexander ein gutes Beispiel. Der sportliche Mann, Ende 40, aus Belgrad, hat eine Pistole von seinem Vater geerbt. Die ist nicht registriert. Alexander will deshalb anonym bleiben. Auf keinen Fall werde er seine Waffe nun abgeben, sagt er. Nein, das will ich nicht. Erstens wegen der Sicherheit. Ich will eine Pistole im Haus aus Sicherheitsgründen. Und zweitens ist es eine Erinnerung an meinen Vater. 2-3 Mal im Jahr übt Alexander am Schießstand mit einer gemieteten Waffe, sagt er. Er sei ein guter Schütze und bewahre die Pistole gut versteckt auf. Für ihn sind sowieso nicht die Waffen das Problem. Rund um die Uhr sei Gewalt im Fernsehen zu sehen. Die gesellschaftliche Atmosphäre in Serbien empfindet er als aggressiv. Mit dieser Meinung ist Alexander nicht alleine. Zehntausende Menschen gingen Anfang der Woche unter dem Motto Serbien gegen Gewalt in Belgrad und anderen serbischen Städten auf die Straße. Die Forderungen der Demonstranten, ein Verbot für regierungsnahe Boulevardmedien sowie die Abberufung des Aufsichtskomitees für elektronische Medien. Das tue nichts gegen die allgegenwärtige Gewaltverherrlichung in Medien. So gibt es mehrere Reality-Fernsehshows, deren Stars verurteilte Straftäter sind. Gewalt sei aber auch in anderen Lebensbereichen omnipräsent, sagt der Analyst Bojan Elek, auch in der Politik. Wenn man sich das serbische Parlament anschaut, ständig werden dort Staatsfeinde benannt und beschimpft und beschuldigt. Gewalt gegen zivilgesellschaftliche Organisationen wie unsere. Jeder ist ein Feind, jeder, der kritisch gegenüber der Regierung ist. Die freien Medien sind ein Feind. Es gibt alle Arten von Gewalt. Politische, Mediengewalt, physische, verbale, digitale. Benennen Sie es. Wir haben es in Serbien. Die angekündigte Entwaffnung empfindet Elek als Placebo-Maßnahme. Damit täusche Präsident Alexander Vucic vor, die Kontrolle zu haben. Besser investiert wäre das Geld seiner Meinung nach in Bildung und soziale Dienste. Haushaltsposten, die in den letzten Jahren zugunsten von Militär und Polizei zusammengestrichen wurden.
Die serbische Gesellschaft und die Gewalt. Silke Hane war das aus Belgrad. Auch in Spanien mangelt es an günstigen Mietwohnungen. Etwa 40% der Mieter geben über 40% ihres Einkommens fürs Wohnen aus. Staatlich geförderte Sozialwohnungen gibt es in Spanien kaum. Vor allem für junge Leute und für Menschen, die mit dem Mindestlohn von gut 1.000 Euro auskommen müssen, ist es schwierig. Mit dem ersten Wohnungsgesetz in der neueren Geschichte Spaniens will die Regierung schon lange den Anstieg der Mieten begrenzen. Nach über einem Jahr zäher Verhandlungen innerhalb der Linkskoalition ist das Gesetz mit knapper Mehrheit nun endlich durchs Parlament gekommen. Doch richtig zufrieden ist offenbar niemand. Annika Reker berichtet über die Gründe für die Kritik und die Selbstdarstellung der spanischen Regierung in diesem Wahljahr.
Seine Koalition habe einen der größten Hits der Legislaturperiode gelandet und einen der größten Erfolge in der demokratischen Geschichte Spaniens gleich mit. Mit diesen Worten präsentierte der sozialdemokratische Ministerpräsident Pedro Sánchez das neue Wohnungsgesetz. Wir vollziehen einen Paradigmenwechsel. Wir lassen das neoliberale Modell, das Spekulation, Korruption und viel soziales Leid mit sich brachte, endgültig hinter uns und legen die Grundlagen für eine neue Wohnungspolitik. Diese will explodierenden Mietpreisen künftig Einhalt gebieten und Mieterhöhungen ab nächstem Jahr auf zunächst 3% deckeln. Bis 2025 soll dann ein neuer Index ausgearbeitet werden, der regelt, dass die Preissteigerungen stets unter der allgemeinen Inflation liegen. Bisher orientierten sich die Mieten in Spanien nämlich am Verbraucherpreisindex. Paco Morote ist Sprecher der Organisation PAR, die sich seit vielen Jahren für bezahlbaren Wohnraum einsetzt. Von dem Gesetz hatte sich die PAR deutlich mehr versprochen.
Ja, es ist eine Begrenzung, aber eine, die viel zu spät kommt. Die Preise sind bereits durch die Decke gegangen. Man muss sie jetzt erstmal senken und erst danach deckeln. Insgesamt gibt es zwar ein paar Fortschritte, aber für einen Applaus reicht das nicht. Ana González, Vizepräsidentin der Assoziation der Hausbesitzer in Spanien, ist ebenfalls wenig begeistert. Sie glaubt, dass die Marktintervention der Regierung die Wohnungsnot im Land noch verschärft. Eigentümer, vor allem kleine Eigentümer, fürchten einen unsicheren und instabilen Markt. Es gibt bereits viele Stimmen, die warnen, dass ein großer Teil der Immobilien aus dem Angebot für Mieter verschwinden wird. Sie werden entweder verkauft oder umgenutzt werden. Zum Beispiel für touristische Zwecke. Denn Ferienwohnungen sind von den Mietpreisdeckelungen ausgenommen. Eines von vielen Schlupflöchern, die Eigentümer ausnutzen könnten, kritisiert Paco Morote. Er bezeichnet es als weiteren großen Fehler, dass die 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens selbst entscheiden können, welche Punkte sie umsetzen. Zum Beispiel weitere Preisregulierungen in besonders angespannten Wohngegenden oder eine Steuer auf Leerstand. Die konservative Partido Popular kündigte bereits an, dass in den von ihr regierten Regionen vieles beim Alten bleiben solle. Paco Morote zählt auf. Andalusien, Kastilien und León, Galicien, Madrid und Murcia kommen auf 45% der Bevölkerung Spaniens. Wenn die PP ihre Drohung wahrmacht, würden die Menschen, die in den Gebieten leben, überhaupt nicht profitieren. Auch Ana González fürchtet einen Flickenteppich und die Benachteiligung von Eigentümern in den Regionen, in denen das Gesetz komplett umgesetzt würde. Ein Wohnungsgesetz nach ihren Vorstellungen hätte anders ausgesehen. Man hätte einen großen staatlichen Pakt auf allen Verwaltungsebenen schließen müssen. Zentralregierung, autonome Gemeinschaften, Städte und Gemeinden. An zweiter Stelle hätte es Steuervergünstigungen für den privaten Sektor geben müssen, um Anreize dafür zu schaffen, mehr Mietwohnungen auf den Markt zu bringen. Dass es zu wenig Wohnungen und vor allem auch zu wenig staatlich geförderten Wohnungsbau gibt, darin sind sich Ana González und Paco Morote einig. Im Vergleich aller europäischer OECD-Länder verfügt Spanien über den kleinsten Bestand an öffentlichen Mietwohnungen. Ihr Anteil macht nur um die 2% am gesamten Wohnungsbestand aus. Ein Punkt, den die Organisation PAR begrüßt, ist daher der im Gesetz verankerte Bau von über 100.000 neuen Sozialwohnungen. Doch es bräuchte deutlich mehr davon und am besten sofort. Bis diese versprochenen Wohnungen zur Verfügung stehen, werden noch viele Jahre vergehen. Den Wohnungsnotstand haben wir aber jetzt, heute, in diesem Moment.
Annika Ricker über die spanische Mietpreisbremse und wichtige Ausnahmen davon. Und das war Europa heute. Mit Gerald Herter, schönen Tag.